Bereits die erste Predigt, die man von Jesus in der Bibel nachlesen kann, lautet: Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. So zumindest fasst das der Evangelist zusammen. Auch der heilige Johannes Täufer predigte: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Umkehr und Bekehrung ist nicht nur in der Fastenzeit ein Thema, sondern das ganze Jahr hindurch. Der Apostel des Beichtstuhls und dem Vater von Millionen, der Heilige von Pietrelcina, genießt eine hohe Verehrung. Aber neben Anerkennung gibt es auch Ablehnung von denen, die den Heiligen nicht verstehen und ihm Betrug, Lügen und Schlimmeres unterstellten. Im Gebet und im Gehorsam hat Pater Pio das alles getragen und ist zum beliebtesten Heiligen Italiens geworden. So ist sicherlich der heilige Pater Pio ein mächtiger Führer in Bezug auf die Umkehr, da er Millionen Menschen zur Umkehr und zur Nachfolge Christi geführt hat. Und so lautet unsere heutige Sendung: Metanoia, Umkehr in Griechisch genannt, mit dem heiligen Pater Pio. Wir sind hierzu im Gespräch mit Don Thomas Huber und durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Guten Tag, Don Thomas.
Ja, hallo, grüß Gott.
Don Thomas.
Sehr schön, dass ich heute hier
bin. Ja, wir freuen uns auch auf Ihre Gedanken, Don Thomas. Wir beten oft für die Umkehr von anderen Leuten, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben. Aber oft beten wir zu wenig für die eigene Umkehr. Ist das typisch für die Menschen, Don Thomas?
Ja, Jesus sagt ja auch: Entferne erst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Nächsten entfernen kannst. Also das heißt ganz konkret, wir sehen irgendwie nicht zuerst unsere eigenen Fehler, sondern sehen immer gerne zuerst die Fehler der anderen, weil wir natürlich durch die Fehler der anderen Geduld haben müssen, herausgefordert sind im Alltag. Dadurch, dass wir die Schwächen der anderen merken im Gespräch, in der Begegnung und wir vielleicht auch drunter leiden, da sind wir eben daran immer im Geist daran interessiert natürlich, dass sich die anderen ändern sollen. Aber wir sehen natürlich nicht, wie andere Menschen natürlich auch an unseren Schwächen leiden, an unseren Schwächen zu knabbern haben. Das sehen wir nicht. Wir sehen immer nur, was wir an den anderen quasi zu erdulden haben. Und deswegen beten wir für die Bekehrung der anderen und sehen viel zu wenig unsere eigenen Schwächen und dass die anderen auch Geduld mit uns haben müssen und manchmal auch unter uns leiden, unter unseren Schwächen leiden. Und sich selber vor Gott zu sehen, das erfordert natürlich, dass man sich quasi immer wieder in den Spiegel des Wortes Gottes hineinbringt, dadurch, dass man praktisch sich dem Wort Gottes wie einem Spiegel aussetzt und sich selber im Lichte Gottes versucht zu betrachten. Und das ist ja die tägliche Meditation. Man nimmt das Wort Gottes her, schlägt die Bibel auf, liest einen Text aus der Bibel und überlegt mal, wie entspreche ich diesem Wort? Oder was sagt mir das überhaupt für meine Umkehr? Und ohne die Betrachtung, dadurch, dass ich mich immer wieder, wie wenn ich mich morgens im Spiegel betrachte und mich ein bisschen richte, ja, dass ich ein bisschen, also für die anderen so aussehe, dass sie gern mit mir zusammenarbeiten und nicht da mit verstrubelten Haaren da in der Pfarrei quasi auftrete. Ja, so ist es auch mit dem Wort Gottes. Ich versuche mich morgens im Wort Gottes zu spiegeln und das ist natürlich jedem Christen aufgetragen und da ein bisschen auch was zurechtzustutzen, was vielleicht gerade in meinem Verhalten sich negativ bemerkbar gemacht hat, dass ich manchmal in Situationen zu wenig Nächstenliebe gehabt habe oder zu wenig Geduld gehabt habe oder dass ich vielleicht zu schnell ein bisschen innerlich nervös werde bei Sachen, die jetzt das gar nicht erfordern würden, dass ich zu wenig ausgeglichen war. Also die ganzen Dinge, die man sich selber auch innerlich abverlangen kann durch die Nachfolge. Die sieht man natürlich erst, wenn man sich im Wort Gottes spiegelt. Und wenn man das eben nicht macht, diese tägliche Betrachtung nicht macht, sich nicht selber im Spiegel des Wortes Gottes anschaut, dann sieht man natürlich gleich immer nur die Schwächen der anderen und denkt nicht über sich nach. Nicht, weil man denkt, ich habe ja gar keine Schwächen, aber man sieht eben die Schwächen der anderen und betet nur für die Umkehr der anderen, aber weiß gar nicht, dass vielleicht die anderen gehemmt worden sind in ihrer eigenen Umkehr, weil man eben selber so ein schlechtes Zeugnis gegeben hat und die anderen dann oft vielleicht dachten, ja, das ist ja dann gar nicht nötig, für mich umzukehren. Wenn zum Beispiel der und der und der, der in die Kirche geht, oder wenn zum Beispiel auch der Pfarrer, ja, wenn man den vielleicht erlebt, dass er noch die ein oder anderen Schwächen hat, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wie ich in meinem Leben gerade vorangehe. Also man hat immer selber eine Mitschuld an den Schwächen der anderen durch das schwerere Lebenszeugnis, weil man eben, wie Sie jetzt eben gerade in der ersten Frage gesagt haben, zu sehr auf die anderen schaut und nicht erst mal bei sich selber beginnt. Die heilige Mutter Teresa hat ja einmal gesagt, als sie von einem Journalist gefragt worden ist, was muss sich in der Kirche ändern, ihrer Meinung nach, dann hat sie gesagt, was sich zuallererst ändern muss, das sind Sie und ich. Also wir sollen beide bei uns anfangen. Da geht alle Änderung aus.
Dom Thomas, ein sehr schönes Zitat lautet vom heiligen Pater Pio: Wenn die Menschen den Wert der heiligen Messe erkennen würden, dann müsste die Polizei ständig am Eingang der Kirche stehen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. So groß wäre der Andrang der Gläubigen. Was denken Sie, wie kann uns im Zusammenhang mit der täglichen Umkehr die heilige Messe helfen?
Ja, die Umkehr ist ja, dass ich eben Mittel brauche, dass ich überhaupt erkennen muss und erkennen kann, wo ich umkehren soll. Und das erste Mittel, das natürlich in der heiligen Messe vorkommt, ist das Wort Gottes. Wir hören das Wort Gottes. Wir bekommen etwas dargereicht vom Tisch des Wortes Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes aufmerksam hören, das heißt die heilige Messe aufmerksam mitfeiern, dann bewirkt schon mal das Wort Gottes etwas in uns. Und dann gibt es eben die heilige Messe selber, also die Eucharistiefeier, Teil der Eucharistiefeier in der heiligen Messe, da wird quasi das Heilsopfer Jesu Christi für uns nochmal gegenwärtig gesetzt. Also die Gnaden, die Jesus am Kreuz für uns verdient hat, damit wir umkehren können, damit wir das Wort Gottes, das wahre Gut, die Weisungen Gottes, die Gebote Gottes lieben, damit wir wirklich eine Liebe haben zu den Geboten Gottes. Das wird eben gegenwärtig gesetzt und in unseren Herzen, wenn wir aufmerksam mitfeiern, da wird sozusagen von außen etwas hineingelegt. Da wird praktisch von außen etwas uns geschenkt, das unsere Herzen verändert. Und wenn man mal Erfahrungen gemacht hat, dadurch, dass man wirklich eine Liebe bekommen hat zu dem, was Jesus uns gesagt hat, dann will man diese Liebe nie verlieren, dann will man diese Liebe immer nähren und will sozusagen, wird er unersättlich in dieser Liebe zu Gott. Wenn dieser Prozess mal in den Menschen angefangen hat, wenn dieser Prozess Menschen ergriffen hat, dann wird es wirklich so sein. Aber die Herzen der Menschen sind eben noch nicht ergriffen genug, gerade in der jetzigen Zeit vom Wort Gottes. Aber wenn diese Ergreifung vom Wort Gottes wieder sich neu verwirklicht, dann werden die Kirchen sicherlich wieder voll. Wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte hören, gerade jetzt in der Osterzeit, ja, dass an einem Tag 3000 Gläubige dazu gewonnen wurden. Das geht ja nur durch eine Ursache, die eine Wirkung erzeugt hat. Also dieses Ursache-Wirkungsprinzip Aus der Mechanik kennen wir das ja, jede Wirkung hat eine Ursache. Wenn wir praktisch uns vom Wort Gottes, von Jesus wieder ergreifen lassen, dann wollen wir zu dieser heiligen Messe wieder hingehen, weil sie etwas in uns aufrechterhält, weil sie etwas in uns bewirkt, das uns letzten Endes eine Liebe ins Herz gibt, eine Liebe, zu, die wir auch teilweise spüren oder nicht spüren. Jedenfalls verändert es unsere ganze Person. Und unsere Person, die möchte für diese Veränderung, die sich vollzogen hat, eine Nahrung empfangen. Und die will diese Veränderung, diesen Prozess nicht mehr verlieren. Sie will eine beständige Nahrung haben für diesen Prozess. Sie hat einen beständigen Hunger, so wie wir jetzt auch essen müssen, schlafen müssen. Das wird ein natürliches Bedürfnis, zur Heiligen Messe zu gehen, weil wir merken, wir haben noch ein weiteres Leben in uns. Dieses Leben ist ein Leben durch den Heiligen Geist, wo Christus in uns durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Das Leben hat in der Taufe begonnen. Es wurde erneuert durch die Beichte. Und dieses Leben wollen wir nie verlieren. Und dieses Leben braucht Kraft. Dieses Leben braucht Nahrung. Dieses Kind Gottes sein braucht eine Nahrung. Und diese Nahrung, die nähren wir am Tisch des Wortes Gottes und am Tisch des Sakramentes. Und wenn wir davon uns ernähren vom Wort Gottes und vom Sakrament, dann ist dieses Leben in uns stark, ist das Leben in uns lebendig, dann ist dieses neue Leben in uns, das wir nie verlieren wollen. Und wenn wir das mal erkannt haben, dann wollen wir ständig davon essen. Dann ist das ein Hunger, den wir so oft stillen, wie wir können und wie es uns die Möglichkeit gibt. Und wenn das natürlich bei vielen, vielen Leuten dann sich ereignet, diese neue Erkenntnis, dann sind die Kirchen natürlich übervoll. Ja, da muss die Polizei natürlich auch schauen. Aber ich denke, das ist natürlich dann wirklich eine große Freude. Und da wird es dann natürlich auch Ehrenamtliche und Strukturen geben. Also dass es jetzt nicht das Problem sein wird. Man muss immer sehen, was war zuerst da, der Glaube oder die Kirchen? Oder was war zuerst da, die Gemeinden oder der Glaube? Ja, oder was war zuerst da, die Kathedralen, die großen, prächtigen Kirchen oder der Glaube? Der Glaube war immer zuerst da. Dieses Hunger haben nach Gott. Und dann haben sich die Kirchen gebildet, dann haben sich die Gemeinden gebildet, dann sind große Kathedralen gebaut worden, weil immer zuerst der Glaube da war. Ja, als Notre Dame in Paris abgebrannt war, das war ein großer Schock für die ganze Welt. Jetzt wird es wieder aufgebaut. Und ich dachte mir dann aber auch immer, als jetzt Notre Dame wieder aufgebaut wurde, ja, was war zuerst da, der Glaube oder die Kathedralen? Ja, es war immer erst der Glaube da. Und heute baut man natürlich schöne Kathedralen wieder auf, aber ja, es war nicht zuerst die Kirchen da, zuerst war der Glaube des Volkes da und daraus hat sich denn alles ergeben. Das muss man auch immer wieder im Herzen erwägen. Ja, wir brauchen Menschen, die gläubig sind und dann werden große Kirchen gebaut. Und dadurch, dass große Kirchen gebaut wurden, wissen wir ja, dass es schon mal diesen Zustand gab, wo quasi fast die Polizei hat den Kircheneingang vor Überfüllung bewahren müssen. Ja, weil ein großer Glaube schon mal gezündet hatte in unseren Erdteilen, in unseren Völkern. Aber das heißt, das Wort Gottes und die Sakramente, die Hingabe Jesu, haben so eine Kraft, dass wenn der Mensch mal seinen Weg erkannt hat, dass er die Liebe ist, dass er sich hinwendet, hinkehrt, umkehrt hin zum Wort Gottes und dort eben fest verharren und fest bleiben möchte. Wenn das mal wieder greifen wird, dann wird so ein Zustand kommen. Aber das ist vielleicht jetzt nicht heute, auch nicht morgen. Aber die Kirche, die das Wort Gottes hat, die Kraft in ihrem grundsätzlichen Sein. Hat das Wort Gottes in seinem grundsätzlichen Sein, hat das Wort Gottes, Jesus Christus, die Kraft, weil dieses Opfer ja in sich da ist, um wirklich die ganze Welt zu retten und die ganze Welt zur Umkehr zu führen. Nur es muss eben wieder neu hinein aktualisiert werden in die Welt. Aber das neue Pfingsten wird sicherlich kommen. Das ist sicher, dass es wieder kommt. Nur ob wir das jetzt erleben werden, wissen wir nicht. Wie es jetzt genau aussehen wird, wissen wir auch nicht. Nur das wurde ja auch immer wieder auch erwähnt, zum Beispiel vom Papst Johannes Paul II., als er die Kirche in ein neues Jahrtausend geführt hatte, hatte das ja auch öfters gesagt, dass eben auch sich wieder ein neues Pfingsten im neuen Jahrtausend ereignen wird. Und da wird es diese oder ähnliche Zustände wieder geben. Was es natürlich auch an anderen Erdteilen heute jetzt auch schon gibt, ja, wo Kirchen übervoll sind. Wir schauen immer nur auf Europa, aber wir können ja, wenn wir nach Südamerika schauen, schon ganz andere Zustände erleben, wie das Wort Gottes in den Herzen der Menschen greift.
Zur heiligen Eucharistie gehört auch, dass man im Stand der Gnade ist. Man nennt den heiligen Pater Pio als Apostel des Beichtstuhls. Es strömten viele Menschen in Scharen zum heiligen Pater Pio, um seiner Darbringung des heiligen Messopfers beizuwohnen. Unzählige gingen zu ihm zum Beichten und viele bekehrten sich. Wie können wir in der Umkehr mit dem heiligen Sakrament der heiligen Beichte wachsen?
Ja, also erstmal müssen wir uns überlegen, was ist denn die Umkehr? Die Umkehr ist ein Übergang. Ein Übergang von der Sünde zur Gnade letzten Endes. Ja, was ist eben, ich bin in einem Zustand, wo ich eben gedacht habe, ja, nach mir, nach meinen Überlegungen ist das keine Sünde. Ja, also gemäß mir ist das alles in Ordnung. Und dann ändere ich plötzlich meine Denkweise, meine Mentalität und sehe, dass das eben in den Augen Gottes eben doch nicht recht war. Und dann bekenne ich das und merke, es kommt ein ganz neues Leben in mein Herz rein. Und dazu braucht es natürlich ein Licht des Glaubens. Der Verstand hat immer vieles verdunkelt. Ja, gemäß mir ist es keine Sünde, gemäß mir ist das keine Sünde. Nach meinen Überlegungen ist es doch, war das eh nicht absichtlich. Also, und alle machen das doch so. Und also praktisch, es braucht ein Licht des Glaubens. Ja, und was soll der Glaube letzten Endes erleuchten? Eben das irgendwas, was man eben nicht als Sünde gesehen hat, doch Sünde ist. Und er zeigt denn der Glaube nicht nur, was Sünde ist, sondern auch dieses neue Leben auf. Das, was Jesus uns geschenkt hat, diese unverdienten Gaben, dass wir plötzlich neu werden. Und das heißt ja eben Gnade. Ja? Und also wir kommen sozusagen von einer Dunkelheit, die unser Verstand uns quasi bereitet hat, weil er immer gedacht hat, nein, nein, das ist keine Sünde, jenes ist keine Sünde. Eben wir kommen von der Dunkelheit eben zum Licht des Glaubens. Ja, und die Umkehr heißt, dass man natürlich auch Stolz und so verschiedene Aspekte, wo wir manchmal an unserem Ego, an unserem eigenen Ich hängen, dass wir das eben verlassen. Ja, also wo wir Gott eben nicht gesehen haben, wo wir nur unsere Mentalität gesehen haben. Und dies ist eben eine neue Erfahrung Gottes und eben wir erfahren was vom Geist und vom Leben Gottes. Ja, und dazu führt es uns letzten Endes, dass wir Gott gehorchen wollen und da eben eine neue Liebe in uns sozusagen erfahren. Ja, und dadurch kommt denn auch in uns ein Zustand, wo wir denken, Mensch, wie blöd war ich, dass ich das und jenes und so weiter immer so gesehen habe. Ja, und dass ich das nach meinen eigenen Gedanken gesehen habe und nicht nach dem, wie es uns die Kirche lehrt, wie uns das Gott lehrt. Das eigene Ich durch seine eigenen Überlegungen versucht natürlich immer, sich selber zu rechtfertigen und das andere irgendwie wegzudiskutieren, was die Kirche sagt. Und das wird alles ein bisschen entlarvt und man sieht durch das neue Licht, dass es eben doch alles ganz anders ist und denkt, wie blöd bin ich eben gewesen? Was habe ich da gemacht? Und das ist dann letzten Endes die Reue und das führt dann eben alles zur Umkehr, zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe. Und die Umkehr ist sozusagen eben ein Übergang von einem alten Zustand zu einem neuen Zustand der Gnade. Ja, der Stolz eben, dass man immer anderen gefallen will, dass man eitel ist und was weiß ich, das verhindert natürlich die Umkehr, dass man immer sich selber rechtfertigen will. Das heißt auch eitel im Stolz, ich will Recht haben. Und dann verurteilt man andere, die vielleicht was anderes sagen, die das Wort der Kirche befolgen. Und das schafft letzten Endes auch eine Verwirrung im ganzen Lebenszeugnis, im Geist. Aber Gott ist eben gut, ja, und er führt uns eben zu diesem neuen Leben immer wieder hin, indem er praktisch das ganze weltliche Leben denn doch mit einer großen Traurigkeit erfüllt, dass einem das einfach nicht glücklich macht. Und dass man denn doch Sachen liebt, die man vorher nicht geliebt hat. Zum Beispiel, wenn man der Welt folgt, den Genüssen, die einem einfach weltliche Freuden schenken, folgt, dann liebt man natürlich das Wort Gottes, wo man sich drunter beugen soll, wo die heilige Messe, das ist alles langweilig und nichts Besonderes. Und dann denkt man noch, ja, dann sagt der Priester noch, dass man sich bekehren soll und ja, man hat da gar keinen Bezug dazu, aber eben durch diese Umkehr, dass man seinen Weg ändert, den Übergang von der Sünde zur Gnade, das kann dann wirklich was Neues eben bewirken. Und letzten Endes ist die Umkehr ein Übergang, Metanoia, also praktisch man kehrt sich um und geht eben einen neuen Weg. Warum geht man den neuen Weg? Weil man das Licht des Glaubens bekommen hat. Aber um eben gut zu beichten, man kann ja nicht einfach beichten ohne die Reue. Um gut zu beichten, muss man erstmal ein Licht des Glaubens bekommen haben. Und das Licht des Glaubens beginnt mit einer kleinen Erkenntnis, die einem doch das Wort Gottes geschenkt hat. Das ist Wort Gottes, das schafft, das man irgendwie hört im Radio oder so einer guten Predigt oder in einem Buch liest, dass einem das plötzlich ins Herz trifft und man plötzlich in seinem Herzen spürt, da war eben was mich betroffen hat und da muss ich eben dem nachgehen. Und dann fängt man langsam an zu überlegen und wird letzten Endes auf einen neuen Weg geführt. Das braucht natürlich sehr viel Eingreifen von der Seite Gottes, sehr viel Begleitung von der Seite Gottes her. Der Gott muss so einen Menschen, der sich bekehrt, der umkehrt, lange begleiten. Das ist nicht was von heute auf morgen geschieht, weil die ganze Mentalität, das ganze Denken geändert werden muss. Und wenn so jemand zur Beichte geht, dann erhält er natürlich noch ein größeres Licht, bekennt seine Sünden, sieht das neue Leben. Und wenn er eben das wirklich dann im Herzen erfasst, weiterträgt, dann zieht es ihn zur heiligen Messe, dann ändert er sein ganzes Sein. Aber wie gesagt, das setzt ein langes Mitgehen vom Herrn voraus.
Dom Thomas, Sie haben mehrmals erwähnt, dass die fehlende Selbsterkenntnis ein zentrales Element zu einer guten Beichte ist. Das bestätigen auch diverse Studien, Untersuchungen. Was kann dabei helfen, dass ich diese Selbsterkenntnis habe? Hilft es zum Beispiel, in der Heiligen Schrift zu lesen, dass der Gerechte mindestens 7-mal pro Tag sündigt und wir sind schwache Menschen?
Die Selbsterkenntnis ist eben dadurch nur möglich, wenn man sich im Licht des Wortes Gottes ansieht. Das heißt, man nimmt einfach das Wort Gottes her, liest im Wort Gottes und will das Wort Gottes nicht nur wissenschaftlich lesen. Ja, in welcher Zeit ist es geschrieben? Was waren da die Quellen? Und man liest das Wort Gottes eben nicht nur wissenschaftlich, sondern so, wie es dasteht und lässt es einfach auf den eigenen Geist wirken. Man liest es im Glauben und lässt sozusagen den Gedanken des Glaubens im Herzen wirken. aufflammen, nicht nur wissenschaftliche Gedanken. Das ist eben die Gefahr. So denkt er, ja, das ist dann aus dieser Quelle, dieser Teil ist aus dieser Quelle, aus der Zeit. Nicht diese Gedanken helfen für die Bekehrung, sondern man liest das Wort Gottes und versucht, sich im Glauben ansprechen zu lassen. Da gibt es eben auch von den Kirchenvätern sehr gute Stützen für die Lectio Divina, also wie man sich sozusagen auf das Lesen des Wortes Gottes vorbereitet. Man nimmt die Bibel, setzt sich in die Gegenwart Gottes hinein. Man kann auch in der Kirche vor den Tabernakel gehen und einfach vor Jesus einfach das Wort Gottes mal hören. Oder man geht in die Kirche, hört das Wort Gottes in der Heiligen Messe, hört die Predigt des Priesters und denkt nicht, ja, er hat gut gepredigt, es war wirklich auch von der Sprache her sehr schön, sehr ansprechend, sondern das lässt man alles beiseite und hört einfach das Wort Gottes mit dem Herzen und lässt Gott Wirkungen hervorrufen. Und letzten Endes braucht man da wieder das Licht des Glaubens. Das Licht des Glaubens soll in unser Herz kommen. Und es geht nicht, wenn man mit dem Verstand vorwärts geht, sondern man hört das Wort Gottes, wie es ist, und lässt dann den Glauben im Herzen was hervorrufen. Gott Licht des Glaubens ins Herzen hineingeben. Man tut seinen Verstand beiseite. Beispiel, dass man dann denkt, ja, warum hat der Priester das Gebet jetzt so oder so gesprochen und sich an Äußerlichkeiten mit dem Verstand festhält, sondern man nimmt nur den Glauben, mit dem man das Wort Gottes hört, mit dem man die Heilige Messe mitfeiert. Und dadurch kann denn Gott neue Erkenntnisse durch das Licht des Glaubens ins Herz hineingeben. Und dieses neue Licht des Glaubens zeigt einem letzten Endes selber Dinge auf, die man selber nicht gut gemacht hat. Weil man sieht ja die eigene Sünde nicht. Warum? Weil man sich ständig selber rechtfertigt. Gemäß mir ist es keine Sünde. Und ja eben, man hat Anhänglichkeiten an Dinge, die man natürlich immer wieder tut, die vielleicht Sünde sind, die man nicht lässt. Man liebt letzten Endes diese Art und Weise des Lebens, wo eben nicht gute Sachen dabei sind. Und deswegen braucht man die Gnade als eine Erfahrung Gottes. Die Gnade kommt aus dem Geist und dem Leben Gottes, aus Jesus schlechthin, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Und führt uns wieder zum Gehorsam im Wort Gottes. Ja? Und durch das Licht des Glaubens erkennen wir wieder, was Sünde ist, was die Sünde für Konsequenzen hat, dass wir letzten Endes auch Gott ablehnen. Ja? Und erkennen unsere Verwirrung, die letzten Endes den Glauben ausgelöscht hat. Stolz, Überheblichkeit, die ganzen Gelegenheiten zur Sünde doch irgendwie zu lieben, nicht zu meiden. Deswegen will uns Gott davon befreien, sodass wir nicht mehr ja, mit einem Fuß ein bisschen im weltlichen Leben, das weltliche Leben, mit dem anderen Fuß versuchen doch ein bisschen Gott nachzufolgen. Das klappt nicht, weil dann ergreift Gott nicht unser Herz. Ja, eben. Und Gott soll wirklich unser Herz ergreifen und das und zur Umkehr führen. Und das geschieht eben dadurch, dass wir in der Gnade Gottes mit diesem neuen Licht des Glaubens uns zur Gnade Gottes führen lassen. Und wenn wir das machen, dann erkennen wir erstmal uns selber. Ja. Und wenn wir das nicht machen, dann erkennen wir uns selber nicht, weil wir denken, bei mir ist alles okay. Okay, ich muss Gott gar nicht um Rat fragen, wie es um mich aussieht, sondern ich merke, dass ich eigentlich zufrieden bin mit mir. Ich bin selbst genügsam mit dem, was ich mache. Das ist für mich in Ordnung. Also muss es auch vor Gott in Ordnung sein. Und dann schaut man natürlich nur auf die Fehler der anderen, weil man ja letzten Endes den Blick auf sich selber verloren hat und den Scheinwerfer des eigenen Blicks, des eigenen Verstandes nur auf die anderen richtet. Und wenn man von den anderen zum Beispiel eine Demütigung erfahren hat, dann will man sich immer gegenüber den anderen rechtfertigen und sieht dann, was sie alles falsch gemacht haben. Also es auch die Überheblichkeit macht, dass man eben immer nur die anderen verurteilt und richtet. Ja, ich hoffe, das konnte mal ein bisschen ein kleines Licht geben, um auch diese Frage zu erläutern.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dom Thomas Huber. Er spricht zum Thema Metanoia mit dem heiligen Pater Pio. Gehorsam ist sicher auch ein zentrales Element im Zusammenhang mit der Umkehr. Und Pater Pio ist hierzu für uns ein großes Vorbild, auch in Bezug auf den Gehorsam der Heiligen Messe. Er durfte lange Zeit keine Heilige Messe feiern, zelebrieren. Wie sehen Sie diese Thematik? Was möchte uns Pater Pio im Zusammenhang mit dem Gehorsam sagen?
Ja, also Pater Pio hat eben Jesus Christus nachgeahmt, wie er gehorsam war. Die Identität Jesu Christi war ja, dass er nichts getan hat, was sein Vater nicht wollte. Und der Vater ist eben der Ursprung von allem. Und Jesus heißt ja aus dem Vater geboren, von aller Zeit, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Also der Vater hat den Sohn gezeugt durch das, was aus seinem Herzen kam. Letzten Endes durch seine Gedanken, durch sein Wort, das aus seinem Herzen kam, hat er eben vor aller Zeit den Sohn gezeugt. Und deswegen ist die Identität des Sohnes Gottes nichts anderes als alles, was der Vater tut. Und jetzt, wenn, also, und deswegen sagte Jesus, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Also Jesus hat gezeigt, dass seine Identität der Gehorsam zum Vater ist. Und wenn Pater Pio Jesus ähnlich war, war er dadurch Jesus ähnlich, hat er ihn dadurch nachgeahmt, wie er dem Vater auch gerade gehorcht hat, als es schwierig war in seinem Leben. In schwierigen Situationen seines Lebens war Jesus dem Vater gehorsam. Er hat gebetet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt eben ist Pater Pio auch wie Jesus in ganz schwierigen Situationen seines Lebens vom Vater geprüft worden. Ja, also er ist von Gott geprüft worden, Jesus auch in ganz schwierigen Situationen ähnlich zu sein, indem er praktisch dem Wort der Kirche gehorcht hat. Die Kirche, wenn wir der Kirche gehorchen, den Oberen in der Kirche gehorchen, dann ist es eben Gottes Wille, außer in Oberen der Kirche, der verlangt von uns, wird von uns eine schwere Sünde verlangen. Da dürften wir natürlich nicht gehorchen. Aber wenn wir den Oberen der Kirche gehorchen, die eben letzten Endes durch die Kirche diesen Auftrag haben, das Volk Gottes und die Untergebenen zu führen, zu heiligen und zu leiten, wenn wir da gehorsam sind, dann ahmen wir Jesus in seinem Gehorsam zum Wort Gottes nach. Also wir gehorchen dem Wort Gottes, indem wir eben auch den Oberen in der Kirche gehorchen. Außer die Oberen, die würden eine schwere Sünde verlangen, dann würden sie natürlich ihre Autorität in diesem Sinn verlieren. Aber der Papst kann eben verlangen, dass das Pater Pio eben nicht mehr öffentlich zelebrieren durfte. Das konnte er verlangen. Und er hat es eben aus den Händen Gottes denn angenommen, dass Gott das zugelassen hat und war dem Papst in diesem Sinn gehorsam und hat sozusagen Jesus nachgeahmt, als er auch dem Willen des Vaters gehorsam war, in ganz schwierigen Momenten seines Lebens und hat dadurch auch eben eine besondere Ähnlichkeit mit Jesus Christus erhalten, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und so heißt es ja im Philipperhymnus weiter, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Das heißt eben, dieses große Opfer des Gehorsams hat Christus letzten Endes so groß gemacht. Je größer sein Gehorsam war, desto mehr hat er dem Vater seine Liebe gezeigt. Dadurch, dass er den Vater liebt und seinem Willen gehorcht hat und hat letzten Endes, so hat Jesus letzten Endes unsere Sünden gesühnt. Den Ungehorsam Adams hat er dadurch gesühnt, unserer Stammeltern. Und durch seinen Gehorsam bis zum Tod und bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus hat eben Pater Pio gerufen, ihm am Kreuz ähnlich zu sein, wie er am Kreuz gelitten hat. Und das Kreuz war nicht nur das physische Kreuz am Schluss seines Lebens, sondern das Kreuz war, dass er durch den Gehorsam wie festgenagelt war. Nicht sein Wille sollte geschehen, sondern der Wille seines Vaters. Und so ist Pater Pio auch ans Kreuz Jesu gestiegen und hat gesagt, ich will dir auch hier nachfolgen, indem ich in den ganz schwierigen Situationen meines Lebens nicht meinen Willen tue, sondern eben den Willen meiner Oberen, den Willen der Kirche und dir auch in diesen schwierigen Situationen ähnlich werde. Und das hat eben diese große Ähnlichkeit zu Jesus ihm geschenkt. Und was eben auch was sehr, sehr Verdienstvolles von Pater Pio war. Er war ja auch manchmal, wo er genau wusste, dass Jesus etwas anderes wollte als jetzt die Oberen. Jesus hat ihm gesagt, tue das und das, aber frag zuerst die Oberen. Die Oberen haben dann aber Nein gesagt und hat Jesus gesagt, gehorche der Kirche, gehorche den Oberen. Und es war natürlich nochmal eine Verleugnung des eigenen Verstandes, wo Pater Pio wusste, ja, was jetzt, das ist doch viel besser jetzt, das, was Jesus will, aber ich soll das jetzt eben nicht tun, ich soll den Willen der Kirche tun. Jesus will es zwar nicht, aber er möchte, dass ich den Oberen gehorsam bin. Und dadurch ist sein Geist ja besonders gereinigt worden, weil er denn wirklich keinen rationalen Grund hatte, zu gehorchen, nur eben den Glauben, dadurch, dass Jesus ihm gesagt hatte, gehorche den Oberen, tue das, was die Oberen sagen, ohne ihm jetzt das für seinen Verstand zu begründen. Er musste sozusagen seinen Verstand verleugnen und das tun, was die Oberen wollten, ohne dass er dadurch einen Sinn erkannte. Und das hat ihn natürlich auch ganz besonders gereinigt, dass er quasi auch einmal gesagt hat, ich lebe wie tot. Ja, also er gehorcht Jesus in so einer tiefen Weise, wie Jesus selber es uns vorgelebt hat. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und eben der Philipperhymnus sagt uns dieses Jahr, darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Also der Gehorsam muss geprüft werden. Wenn wir natürlich mit unserem Verstand das als logisch erweist, dass es besser ist zu gehorchen, weil es wirklich was ganz Sinnvolles ist, dann ist es natürlich einfach zu gehorchen. Aber wenn es in unseren Augen vielleicht wirklich was nicht Sinnvolles ist, was jetzt vielleicht die Kirche von uns verlangt, und darin zu gehorchen, das hat natürlich noch einen viel größeren Glauben vonnöten. Und diesen großen Glauben, der wurde eben im Herzen von Pater Pio durch solche großen Prüfungen hervorgerufen, dass er sozusagen nur noch im Glauben gelebt hat und ganz und gar gereinigt war von seinem eigenen Willen. Ja. Und so sollen wir ihn auch nachahmen. Also praktisch, dass wir manchmal auch gehorchen, wenn wir keinen Sinn in diesen Aufträgen sehen, die uns vielleicht manchmal die Kirche gibt, dass wir denn trotzdem der Kirche folgen, der Kirche gehorchen und wissen, dass dieses Opfer des Gehorsams viel größer ist als das, was wir vielleicht hätten tun können, wenn wir was machen hätten müssen, das uns logisch erscheint.
Don Thomas, für den heiligen Pater Pio war die Keuschheit sehr wichtig. Die heilige Jacinta sagt, dass die meisten Seelen in die Hölle kommen, weil sie unkeusch waren. Was möchte der heilige Pater Pio in seinem Vorleben uns in der heutigen Zeit sagen wollen? Und wie können wir überhaupt ein keusches Leben führen?
Ja, der Punkt ist, es gibt ja die Unreinheit des Leibes und die Unreinheit des Geistes. Ja, also praktisch die Unreinheit des Geistes ist Hochmut, Stolz. Das ist eben auch ein Genuss im Geist, wenn man eben über andere herrscht, über andere unterdrückt, über andere ständig urteilen kann. Das ist ein Genuss im Geist des Menschen. Wenn man nicht andere ständig kritisiert und ihnen irgendwas vorwirft, um sie ein bisschen klein zu machen, wenn man diesen Genuss nicht hat, dann ist das schlimm für manche Menschen. Ja, die brauchen diesen Genuss im Geist. Und genauso ist es auch mit der Unreinheit des Leibes. Das ist ein Genuss des Leibes, der eben gegen das Wort Gottes ist, gegen die Gebote Gottes. Und wenn man eben das ständig, diesen Genuss des Geistes, des Leibes benötigt, ist man darin ja gefangen. Dann ist man in seinem eigenen Ich ja gefangen. Das Ich braucht Genuss des Geistes, braucht den Genuss des Leibes, sagt ja, Gott hat mir ja ein Leib gegeben, warum darf ich das und das und das nicht, rechtfertigt sich denn ständig. Und letzten Endes ist der Mensch gefangen. Er hat nicht diese Freiheit, nicht aus Eigeninteressen mehr zu handeln. Also praktisch sich ganz Gott zu übergeben, herauszugehen aus sich und sich Gott quasi ein Heim zu geben, sich Gottes Willen zu beugen, sich Gott zu unterwerfen. Da braucht man eben eine Freiheit des Geistes, dass man nicht abhängig ist von den Genüssen des Hochmutes und der Unreinheit des Leibes, also nicht abhängig ist von der Unreinheit des Geistes und von der Unreinheit des Leibes. Wenn man sich daraus herausgibt und sagt, ich lebe kreuzig, ich brauche das alles nicht, ja, dann ist man innerlich auch viel ausgeglichener. Affektiv ist man viel ausgeglichener, hat viel mehr Geduld mit den anderen, weil man nicht ständig das eigene Ich irgendwelche Genüsse braucht. Die anderen müssen so sein und wie ich das möchte, immer der Stolz. Und dann gebraucht man den Leib für Genüsse, die in den Augen Gottes nach den Geboten der Kirche nicht erlaubt sind. Ja, eben, und letzten Endes ist dieser der Geist, ja, und das Fleisch sind so zwei Gegensätze. Das heißt, die Genüsse des Leibes sind gegen das Leben des Geistes. Ja, das Fleisch ist eben gegen den Geist. Das heißt, Kind Gottes sein ist eben was anderes. Kind Gottes sein heißt, dass ich eben mich nicht auflehne gegenüber Gott. Das heißt, im Geist lehne ich mich nicht auf und ich lehne mich nicht auf, indem ich eben mein Leib gegen die Gebote Gottes gebrauche. Und wenn ich eben so eine Auflehnung in mir habe, dadurch, dass ich mich im Stolz immer auflehne gegen alles und gegen meine Nächsten und einfach immer diesen Genuss des Stolzes brauche, und wenn ich mich im Leib auflehne gegen Gott durch die Genüsse des Leibes, die eben nicht erlaubt sind nach der Lehre der Kirche, dann lehne ich mich auf gegen dieses Kind Gottes sein, das sich Gott ganz und gar beugt. Und wie will ich denn zu Gott, wenn ich mich ständig gegen ihn auflehne? Also man muss erstmal, denke ich, beim Stolz beginnen. Was ist der Stolz? Der Stolz, um keusch zu sein. Der Stolz ist, dass sich das Ich an die Stelle Gottes setzen möchte. Dass ich gemäß meinem Ich weiß und bestimmen will, was alles richtig ist. Und bei der Unreinheit des Leibes setzt sich denn das Fleisch auch an die Stelle des Geistes. Ja, also indem man praktisch die Begierde, den Genuss der Begierde braucht, und das herrscht immer vor gegen den Geist. Also das heißt, der ganze Mensch, der lehnt sich letzten Endes auf, und man muss eben von dieser Auflehnung von Grund auf weg, dadurch, dass man sich im Geist ganz dem Willen Gottes im Gehorsam unterwirft und einfach wird wie ein Kind, sich nicht auflehnt gegen die Gebote Gottes. Das reinigt schon mal den Geist, das Ich, und dem will man natürlich auch nichts mehr haben, was sich vom Leib her auflehnt gegen die Gebote Gottes, und dem beseitigt man auch die Unreinheit des Leibes. Also erst die Unreinheit des Geistes beseitigen, dadurch, dass man sich Gott ganz hingibt und alle Auflehnung versucht, durch die Sakramente, durch die Beichte zu besiegen, und gleichzeitig natürlich auch will man dann nicht mehr, dass der Leib sich auflehnt gegen Gott. Und das nimmt man natürlich dann auch mit hinein, bringt es in der Beichte Gott dar, dass man wirklich nichts mehr von diesen leiblichen Zustimmungen mehr möchte, wo man praktisch die Genüsse des Leibes für so eine Auflehnung sozusagen gegenüber dem Willen Gottes in sich wahr sein lässt, dass man diese Stimmen quasi, ja, leise werden lässt, durch die Keuschheit zum Schweigen bringt und sozusagen dann die Stimme vom eigenen Ich zum Schweigen bringt und diese Impulse des Leibes zum Schweigen bringt, sodass man ausgeglichen und liebevoll sich Gott unterwirft und eben da nicht mehr die Stimme des Fleisches auch gegen den Geist ständig dominieren kann. Und so liebt man dann die Keuschheit. Man hält die Gebote der Kirche als was ganz Normales. Man braucht da keine Dinge mehr, die Sünde sind, die Auflehnung sind gegen die Gebote der Kirche. Das wird alles wie unnatürlich. Und man ist innerlich ausgeglichen und kann durch die innere Ausgeglichenheit auch ganz anders lieben. Man kann, hat eine affektive Ausgeglichenheit, man wird nicht ständig nervös und kann auch sehr viel Ruhe und Frieden in die Welt dadurch hineinbringen.
Metanoia mit dem heiligen Pater Pia, das war das heutige Thema. Und wie wir gehört haben von Dom Thomas Huber, können wir viel lernen vom Pater Pio. Ein schönes Vorbild für uns. Welche Schriften würden Sie uns empfehlen zu lesen, wenn man sich mit dieser Metanoia-Thematik befassen möchte?
Ja, also ich möchte es vielleicht noch erwähnen, alles, was ich jetzt auch gesagt habe, das habe ich letzten Endes auch gelernt vom heiligen Pater Pio, gerade auch in seinen Briefen, die er geschrieben hat. Ja, da gibt es ja diese Bände der Briefe, die Pater Pio an seine geistlichen Kinder geschrieben hat. Da gibt es jetzt welche, die sind schon auf Deutsch erschienen, manche sind noch auf Italienisch. Aber da sieht man wirklich das Innigste von Pater Pio. Ich glaube sogar, er wollte, dass diese Briefe nach seinem Tod alle vernichtet werden, aber das hat man zum Glück eben nicht getan und hat natürlich sein Innigstes, ja, die Briefe, die er geschrieben hat, veröffentlicht und da schreibt er wirklich an seine geistlichen Begleiter, wie es ihm innerlich geht, wie, was er für Kämpfe hat und schreibt an seine geistlichen Kinder und da ist sehr viel Seelenführung zu finden. Und wenn man diese Briefe liest, dann sind die wirklich eine Quelle, ein großer Schatz, die, wo man nie aufhören kann zu betrachten. Und das ist auch eine ganz große Vielzahl und Fülle. Und daraus habe ich auch eigentlich alles, was ich jetzt heute gesagt habe, was ich in meinem eigenen Geist gegenwärtig hatte oder reflektiert hatte. Also die Briefe von Pater Pio. Das würde ich empfehlen.
Herzlichen Dank, Don Thomas. Dürfen wir Sie um den Segen erbitten, damit wir mit dem Segen Gottes gestärkt sind und es uns mit dem Vorbild und dem großen Fürbitter bei unserem Herrn, dem heiligen Pater Pio, täglich und immer wieder gelingt, umzukehren, damit wir in unserer Heiligkeit wachsen dürfen.
Ja, da werde ich sehr gerne Ihnen den Segen spenden. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte sie der allmächtige Gott auf die Fürsprache des heiligen Pater Pio und aller Engel und Heiligen. Er sende ihnen und schenke ihnen Freude und den Reichtum seiner Gaben, seine Wahrheit führe sie und seine Kraft geleite sie jetzt auf diesem Erdenweg und einst zum Glück des ewigen Lebens. So segne jetzt alle, die hier verbunden sind und alle, die sie im Herzen haben, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Schön, Don Thomas, dass Sie uns im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel Metanoia mit dem heiligen Pater Pio solch tiefe, schöne und anregende Gedanken geschenkt haben. Ein großes Deo gratias auch für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben, und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Herzlichen Dank, Don Thomas.
Sehr gerne.
So verabschiede ich mich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen Gottes Segen und möge der heilige Pater Pio Ihnen bei der täglichen Umkehr immer wieder helfen, ein treuer Jünger, Nachfolger von Pater Pio zu sein, weil Sie zur Heiligkeit berufen sind. Führt Sie Gott, Ihre Andrea Marti.